بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Perlen Community, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Perlen des Lichts. Lasst uns heute etwas über die Rechtsschulen sprechen. Ich bekomme vermehrt Anfragen bzw. Fragen diesbezüglich und das ist ein Thema, das auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient. Viele fragen sich, ob man wirklich einer Rechtsschule folgen muss, weil sie im Internet gewisse Scheichs sich anhören und damit in die Irre geleitet werden. Das kann man nicht anders sagen. Das ist sehr gefährlich. Seit 1400 Jahren haben die Muslime eine Rechtsschule gefolgt. Es gibt vier. Jeder Muslim muss einer dieser Rechtsschulen folgen. Lasst uns darüber etwas reden. Ich lese euch diesbezüglich die Worte der Gelehrten der Ahl-Sunna vor. Jemand, der keine Rechtsschule folgt, gehört nicht zu Ahl-Sunna. Erst wenn man einer Rechtsschule folgt, kann man zu Ahl-Sunna gehören. Bismillahirrahmanirrahim. Wenn man die Schriften jener, die die Rechtsschulen ablehnen, aufmerksam liest, sieht man sogleich, dass sie versuchen, ihre wirren Gedanken und spalterischen Ansichten mit lückenhafter Logik und schillernden Worten zu schmücken, um die Muslime zu täuschen. Ganz genau so ist es. Sie führen keine Beweise an. Sie täuschen mit schillernden Worten und eigener Logik. Und um ihre Logik zu untermauern, führen sie Hadithe an. Erst führen sie ihre Logik an, und dann wollen sie diese mit Hadithen untermauern. Sie folgen nicht den Hadithen. Sie holen sich einen Hadith, der gerade passt, der zu ihrer Logik passt. Aber die Wahrheit ist, was unser Prophet brachte. Und das ist die Überlieferung, nicht die eigene Logik. Jeder Mensch hat seine eigene Logik. Aber wir sehen, dass die meisten Menschen noch nicht mal Muslime sind. Der Verstand ist bei Sheikh Abdul Hakim al-Rawasi, rahimahullah, sagte, der Verstand ist nicht bei jedem Menschen gleich. Viele Menschen irren sich. Und das zeigt, dass ihr Verstand mangelhaft ist. Wer einen vollkommenen Verstand hat, der irrt sich auch nicht. Alle seine Entscheidungen sind richtig. Das trifft nur auf Propheten zu. Das heißt, wir müssen uns an der Offenbarung ernähren. Die Offenbarung, die Propheten bekommen. Das, was der Prophet uns weist, ist der Islam. Nicht unsere eigene Logik. Was wir für logisch befinden, ist oftmals unlogisch. Auch wenn die Unwissenden diese Schriften als logisch und vernünftig, als wissenschaftlich fundiert sehen und sich hinter deren Autoren aufreihen, lassen sich die Leute mit Wissen und Scharfblick niemals von ihnen täuschen. Um die Jugend vor der Gefahr der Ablehnung der Rechtsschulen, die die Muslime zu endlosem Unheil führt, zu warnen, haben die Islamgelehrten, möge Allah sich ihrer erbarmen, in 1400 Jahren islamischer Geschichte tausende wertvolle Bücher verfasst. Um auf die oben gestellte Frage zu antworten, sei hier aus dem Buch Hujjatullahi ala al-Alamin von Yusuf al-Nabhani, gestorben 1350 nach Hijra, 1932 nach Christus in Beirut, ab Seite 771 zitiert. Urteile aus dem edlen Koran abzuleiten, ist nicht jedermanns Sache, da selbst die Mujtahid-Imame nicht in der Lage sein würden, alle Urteile des edlen Korans abzuleiten und zu erklären, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Urteile des edlen Korans in seinen ehrwürdigen Hadithen erklärt. So wie nur der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den edlen Koran erklären konnte, so konnten nur die edlen Gefährten und die Mujtahid-Imame die ehrwürdigen Hadithe verstehen und erklären. Für dieses Verstehen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Mujtahid-Imamen rationales und überliefertes Wissen, Stärke des Begriffsvermögens, einen scharfen Geist und Verstand und viele weitere überlegene Eigenschaften beschert. Die höchste aller dieser überlegenen Eigenschaften ist ihre Taqwa, Gottesfurcht, und dann das ihnen bescherte göttliche Licht in ihren Herzen. Mithilfe dieser überlegenen Eigenschaften haben unsere Mujtahid-Imame aus den Worten Allahs und den Worten seines Gesandten ihre Absicht, Intention verstanden und haben in dem, was sie nicht verstanden, die Methode des Qiyas, des Analogieschlusses, angewandt. Das bedeutet, sie haben aus dem Kalam-e-Ilahi die Murad-e-Ilahi verstanden, also aus dem Wort Allahs die Absicht Allahs verstanden. Und in dem, was sie nicht verstanden haben, wandten sie den Analogieschluss an. Ein jeder der vier Rechtsschul-Imame hat klar und deutlich gesagt, dass er nicht aus persönlicher Auffassung heraus spricht und seinen Schülern aufgetragen, dass sie, sollten sie später einen authentischen Hadith in derselben Sache finden, von seinem Wort ablassen und dem Hadith des Gesandten Allahs folgen sollen. Die Imame unserer Rechtsschulen haben diese Worte gegenüber profunden Gelehrten, die genauso wie sie selbst Mujtahids waren, geäußert. Das heißt, sie sagten ihren eigenen Schülern, wenn ihr einen Hadith findet und mein Wort ist nicht im Einklang mit diesem Hadith, dann folgt dem Hadith und nicht meinem Wort. Aber wem haben sie diese Worte geäußert? Ihren Schülern. Ihre Schüler sind selbst sehr große Imame gewesen. Diese Imame waren dazu in der Lage, dies durchzuführen. Warum? Diese Gelehrten sind solche, die die Beweisführungen in den vier Rechtsschulen kennen und einer von mehreren Überlieferungen Vorzug geben können. Sie waren Ahlut-Tarjih, Leute der Auswahl genannt. Deswegen, das ist die Antwort auf warum. Diese Gelehrten sind solche, die die Beweisführungen in den vier Rechtsschulen kennen. Das heißt, hinter dem Wort des Imams stecken ohnehin viele Hadithe. Es ist nicht so, dass er sagt, wenn ich falsch denke, folgt dem Propheten. So klingt das in den Ohren der Jugendlichen heute, die nicht wissen, was eine Rechtsschule ist und dann einen Scheich hören, der sagt, sie stellen die Gelehrten über den Propheten, Hascha. Hinter den Worten des Gelehrten stecken Hadithe. Und nur ihre Schüler waren dazu fähig zu wissen, dass ob ein Hadith, ob seine Worte im Einklang stehen mit dem Hadith oder nicht. Weil sie diesen Hadith in Verhältnis setzen können mit all den anderen Versen aus dem edlen Koran und Hadithen, auf die das Wort des Gelehrten ruht oder beruht. Das ist ganz klar. Denn die Gelehrten sprechen nicht aus persönlicher Auffassung heraus. Sie sind in der Lage, die Beweise überhaupt zu begreifen, in Verhältnis zueinander zu setzen. Das ist nicht jedermanns Sache. Diese Gelehrten, die Mujtahid sind, also die Ahlut Tarjih, die Schüler der Imame, untersuchen sowohl den Hadith, den der Rechtsschul-Imam als Beweis für sein Ijtihad herangezogen hat, Ijtihad heißt Urteil. Also sie untersuchen sowohl den Hadith, den der Imam als Beweis für sein Urteil herangezogen hat, als auch den neu vernommenen authentischen Hadith hinsichtlich ihrer Überliefererketten, Isnad, und der einzelnen Überlieferer. Dann schauen sie, welche Hadith zeitlich später kam und noch viele und noch auf viele andere Kriterien und können anschließend entscheiden, welcher der beiden Hadithe vorzuziehen ist. Ich denke, das bisher Erklärte ist bereits ein sehr guter Einblick. Und allein das bisher Erklärte zu wissen, schützt bereits vor der Rechtsschullosigkeit. Oder es kann sein, dass die Mujtahid-Imame infolge des Analogieschlusses, Qiyas, zu einem Urteil gelangt sind, weil der Hadith, der einen Beweis für die jeweilige Angelegenheit darstellt, sie nicht erreicht hat. Ihre Schüler haben dann, nachdem sie den Hadith, der als Beweis dient, vernommen haben, ein anderes Urteil gefällt. Doch während sie derart den Ijtihad durchführen, verlassen die Schüler nicht den Rahmen der Methodologie des Rechtsschulimams. Das heißt, die Schüler erfahren einen Hadith, den ihr Imam noch nicht erfuhr, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Und rein theoretisch, wenn es so kommt oder wenn es so kam, dann haben sie den Analogieschluss, also das Urteil ihres Imams, revidiert, also aktualisiert mit dem neuen Beweis, also dem neuen Hadith. Dabei haben sie aber nicht den Rahmen der Methode ihres Imams verlassen. Denn alle diese vier Imame hatten eine bestimmte Methodik. Auch spätere Muftis, die Mujtahids waren, haben auf diese Art Fatwas formuliert. Aus all diesen Ausführungen wird klar, dass Muslime, die den Imamen der vier Rechtsschulen und den Mujtahids, die in diesen Rechtsschulen ranwuchsen, folgen, dadurch den Anweisungen Allahs des Erhabenen und seines Gesandten folgen. Punkt. Das ist der wichtigste Satz. Den wiederhole ich jetzt. Und dann weiß man, dass die Menschen, dass ausgerechnet Scheichs, die sich Menschen, die als Scheich bekannt sind, die sich einen Bart wachsen lassen und einen Turban tragen, dass ausgerechnet diese Menschen lügen, täuschen, auf dem Irrweg sind und auch und andere auf diesen Irrweg führen. Aus all diesen Ausführungen wird klar, dass Muslime, die in den Imamen, die den Imamen der vier Rechtsschulen und den Mujtahids, die in diesen Rechtsschulen heranwuchsen, folgen, dadurch den Anweisungen Allahs und seines Gesandten folgen. Diese Mujtahids haben aus dem edlen Koran und den ehrwürdigen Hadithen Bestimmungen abgeleitet, die andere zu verstehen nicht in der Lage waren, und haben diese Bestimmungen verkündet. Es erfordert sehr viel Wissen, ein Urteil abzuleiten aus dem edlen Koran und den edlen Hadithen. Die Menschen stellen sich das alles so einfach vor. Sie kennen nicht die Tiefe des Islams und aber auch nicht die möglichen Situationen in diesem Leben. Alles, was sie wissen, ist von hier zu Aldi und von Aldi nach Hause. Mehr müssen sie nicht wissen, weil ihr Leben nur aus diesem kurzen Weg besteht. Aber es geschehen sehr viele Dinge. Was passiert mit dem Erbe? Was passiert mit einem Grundstück? Was passiert bei Straftaten? Welche Straftaten werden wie bestraft? Hier geht es um ein ganzes, gesamtes Rechtssystem. Die Scharia ist ein Rechtssystem. Das ist Jura. Und wenn sogar heute Menschen US-Jura studieren müssen, und jeder weiß, wie schwierig diese Examen sind, um Anwälte zu werden. Was muss man wissen, um Beweise anzuführen aus dem edlen Koran und den Worten unseres Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam? Ist das so einfach, dass irgendein dahergekommener Beduine, der glaubt, nur weil er Arabisch spricht, dass die Weisheit gelöffelt zu haben? Solche Menschen sind die schlimmsten Menschen. Und wahrlich, das sagte unser Prophet. Khairun nas khiyarul ulama. Shiyarun nas shiyarul ulama. Die besten Menschen sind die guten Gelehrten und die schlimmsten Menschen sind die schlechten Gelehrten. Das sagte uns unser Prophet. Und wir, die wir der Endzeit so nah sind oder sogar in der Endzeit sind, sind die Scheichs heute die Guten? Oder jene, die der Zeit unseres Propheten näher waren, oder waren das die Guten? Wer waren die vier Imame? Imam Azam Abu Hanifa war ein Tabi', also ein Nachfolger der Gefährten, der Sahaba. Er hat vier Sahaba getroffen. Er hat vier Sahaba persönlich getroffen. Und die anderen drei waren Nachfolger, der Nachfolger des Sahaba. Also sie haben jemanden gesehen wie Abu Hanifa. Sie sahen jemanden, der die Sahaba sah. Ihre Lehrer waren Tabi'. Tabi'in im Plural. Wer ist auf dem wahren Weg? Gelehrte wie Sufyan al-Thawri, Lays bin Sa'd, Sufyan bin Uyayna, Abu Hanifa, Imam Azam Abu Hanifa, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Hassan al-Basri. Wer ist auf dem wahren Weg? Diese Giganten, diese wussten von den Rechtsschulen. Diese wussten von den Rechtsschulen. Sie kannten die Gelehrten, die vier Imame persönlich. Sufyan al-Thawri hatte seine eigene Rechtsschule. Sie wurde nur vergessen. Wäre sie nicht vergessen worden, gäbe es heute fünf. Aber sie wurde vergessen. Und es besteht Konsens darin, dass man nur den bestehenden Vieren folgen darf. Sie hatten alle ihre eigene Rechtsschule, weil sie allesamt selbst Mujtahid waren. Das bedeutet, sie konnten Urteile ableiten. Und sie konnten Urteile entweder ableiten oder überhaupt verstehen. Die Leute stellen sich das so einfach vor. Im edlen Koran wird befohlen, dass wenn man das Haus betritt, grüßen soll. Das ist im Imperativ, also in der Befehlsform. Und ist das Fard? Sind alle Muslime, also grüßt du immer, wenn du nach Hause kommst? Viele tun das, weil sie wissen, dass es Hasana bringt. Weil sie wissen, dass man damit auch Engel grüßt. Aber ist das Fard? Das ist die Frage. Was ist mit all den tausenden Muslimen, die das nicht wissen oder nicht tun? Sind das jetzt Sünder? Weil du, wenn man eine Fard unterlässt, was ist das? Haram. Es ist keine Fard. Es ist keine Pflicht. Es gibt so viele Verse, die in Befehlsform formuliert sind. So viele Dinge werden befohlen. Sie sind keine Fard. Also keine Pflicht. Die Rechtsschulgelehrten, die Imame der Rechtsschulen haben ihr Leben dieser Forschung gewidmet. Sie haben Beweise gesammelt. Sie haben nicht ihre eigene Meinung herangeführt. Beweise bedeutet Verse und Hadithe, das sind Beweise. Sie haben alle diese studiert. Sie mussten Kriterien aufstellen. Kriterien nach Überlieferer. Welche Hadithe nehme ich als Beweis? Welche nicht? Hadithe haben nicht alle denselben Grad. Mevdu oder Da'if heißt nicht gleich erfunden. Aber kannst du schwache Hadithe als Beweis anführen für Pflichten? Und wann ist ein Hadith schwach? Was ist, wenn es ein Sahaba überliefert hat? Bedeutet das gleich, dass er gelogen hat? Was, wenn es stimmt? Ein Sahabi ist ein Sahabi. Er hat es gehört. Aber er ist nur eine Person. Also was machst du damit? Das ist aber nur ein Kriterium, das ist nur ein Faktor. Dann gibt es noch die Formulierung. Was passiert, wenn im Edlen Koran das Wort wa benutzt wird? Wa heißt und. Was ist, wenn es eine Aufzählung ist? Es geht hier um die Zakah. Allah Ta'ala nennt viele Kategorien, viele Menschen, Kategorien, denen man die Zakah entrichten soll. Und dort wird wa genannt. Und. Und heißt nicht oder, und heißt und. Wenn du das wörtlich nimmst, musst du allen diesen Menschen die Zakah entrichten. Das ist sehr viel Geld. Und eine Kategorie, mindestens eine, gibt es heute gar nicht mehr. Denn es gab früher die Mu'allafat al-Qulub. Also jene Nicht-Muslime, die dem Islam nahestehen, aber noch den letzten Ruck brauchen, denen durfte man die Zakah entrichten, damit sie den Islam annehmen, um ihre Herzen zu erweichen. Mu'allafat al-Qulub. Aber das wurde später aufgehoben, diese Kategorie von Mensch gibt es nicht mehr. Aber in diesem Vers wird diese Kategorie auch aufgezählt. Also können wir nie die Zakah korrekt entrichten. Also was machst du damit? Ja, dann ist das logischerweise nicht mehr so. So einfach geht das nicht. Du kannst nicht sagen logischerweise. Du brauchst Beweise. Und diese Arbeit haben die Gelehrten der vier Imame bereits getan. Also zu sagen, oh, sie stellen die Gelehrten über die Hadithe, ist die größte Lüge der Welt. Es bedeutet, folgt nicht der Meinung der vier Imame, folgt nicht dem, was sie aus den Hadithen verstehen, folgt dem, was ich aus den Hadithen verstehe. Denn die Menschen, die gegen die Rechtsschulen schießen, behaupten doch auch, den Hadithen zu folgen. aber sie folgen nur ihrer eigenen Meinung. Sie folgen dem, was sie aus den Hadithen verstehen. Woher wissen sie denn, dass das, was sie sagen, die Hadithe auch meinen? Woher willst du das wissen? Denkst du das nur, weil vor ihm ein Mikrofon steht? Weil er aus dem Land eines reichen arabischen Landes kommt? Nur weil er aus Katar ist? Nur weil er aus Beirut ist? Nur weil er aus Oman ist? Nur weil er Araber ist? Nur weil er wie ein Scheich aussieht? Nur weil ihm alle Menschen Fragen stellen? Ist das Grund genug? Das Kriterium ist und bleibt immer dasselbe. Seit 1400 Jahren haben die Gelehrten der Ehl-Sunna Millionen, und das ist keine Übertreibung, Bücher geschrieben und immer wieder gesagt, wehe, ihr verlässt den Rahmen der Ehl-Sunna. Wehe, ihr verlasst den Weg der vier Rechtsschulen, denn dort bist du sofort irregeleitet. Und du kannst nicht mehr das Paradies betreten, ohne zuvor die Hölle besucht zu haben. Und die Hölle ist bekanntermaßen heiß. Und wenn man den vier Gelehrten nicht folgt, dann wird darauf geguckt, aus welchem Grund. Manche Gründe führen zu Kufr, manche zu Bid'ah, aber niemals zur Wahrheit. Diese Mujtahids haben aus dem edlen Koran und den ehrwürdigen Hadithen Bestimmungen abgeleitet, die andere zu verstehen nicht in der Lage waren, und haben diese Bestimmungen verkündet. Die Muslime wiederum folgten ihnen in dem, was sie aus dem Koran und der Sunna verstanden und verkündet haben. Diesbezüglich heißt es im Vers 43 des Surah Nahal sinngemäß, wenn ihr nicht wisst, so fragt jene, die wissen. Dieser Vers zeigt, dass nicht alle den Koran und die Sunna richtig verstehen können, dass es auch solche Menschen geben wird, die sie zu verstehen nicht in der Lage sind. Also eines der bekanntesten Argumente gegen die vier Rechtsschulen und damit das größte Zeugnis der eigenen Unwissenheit ist das folgende Argument. Sie sagen immer, nicht jeder kann den Koran verstehen. Allah ist doch mächtig genug, dass alle den Koran verstehen. Der Koran ist für alle Menschen. Okay, und warum sagt Allah Ta'ala, wenn ihr nicht wisst, so fragt jene, die wissen. Scheinbar verstehen manche den Koran und manche nicht. Hier werden jene, die nicht verstehen, nicht dazu aufgefordert, zu versuchen, direkt aus dem edlen Koran und den ehrwürdigen Hadithen etwas zu verstehen, sondern angewiesen, jene zu fragen, die sie verstehen. Hier steht nicht, wenn du den Koran nicht verstehst, dann lies ihn trotzdem und verstehe ihn. Hier steht, wenn du nichts weißt oder wenn du nicht verstehst, frag den, der es tut. Ha, also muss man irgendjemandem folgen, ne? Dann stellt sich die Frage, wem? Den Gelehrten der vier Rechtsschulen? Oder jenen, die sagen, nee, folgt nicht ihnen, folgt dem Koran. Ah, hier siehst du den Widerspruch. Aber der Koran sagt doch, ich soll jemandem folgen. Was meint er, ergo? Folgt mir, meint er. Nicht den Imamen, sondern mir. Ich erzähle nur von den Hadithen, nicht meine Meinung. Also folgt mir. Dabei erzählt er, was er meint, was der Hadith meint. Nicht, was der Hadith meint. Deswegen sei vorsichtig und hör nicht jedem zu. Wäre es möglich, dass jeder Mann die Bedeutungen des edlen Korans und der ehrwürdigen Hadithe unmissverständlich versteht, dann wären nicht die 72 irregegangenen Gruppen entstanden. Ne? Wenn die Worte des Propheten und die Worte des Korans doch so für jeden so leicht verständlich ist, warum gibt es dann 72 verschiedene Gruppen? Alle, die diese Gruppen hervorgebracht haben, waren profunde Gelehrte. Trotzdem hat keiner von ihnen die richtigen Bedeutungen der Quellentexte, das heißt des edlen Korans und der ehrwürdigen Hadithe verstanden. Im Gegenteil. Sie irrten sich und trennten sich vom wahren Weg. So wurden sie auch zum Anlass dafür, dass Millionen Muslime ins Unheil stürzten. Einige gingen in ihrer falschen Deutung der Quellentexte so weit über jedes Maß hinaus, dass sie wahre Muslime als Ungläubige und Götzendiener bezeichneten, so wie zum Beispiel die heutigen Wahhabiten und Salafisten. So wird zum Beispiel in dem Keshf al-Shubuhat genannten Buch der Wahhabiten, das in andere Sprachen übersetzt und überall verbreitet wird, gesagt, dass es erlaubt sei, Muslime, die der Glaubensrichtung der Ahlus-Sunna folgen, zu töten und ihren Besitz als Beute zu plündern. Das haben sie nicht nur gesagt, das haben sie auch getan. Dreimal darfst du raten, wo? In Mekka und in Medina. In Mekka tul Mukarrama und in Medina je Munawwara. Sie haben alle getötet und alles geplündert. Und die Frauen als Sklaven genommen. Ja, in Mekka. Ja, in Medina. So als wären das Ungläubige. So als wären das Feinde. Sie haben ihre Frauen zu Sklaven genommen. Alles geklaut, was sie besaßen. Das tun sie mit der Nachbarstadt. Sie kamen selbst aus Riad, der heutigen Hauptstadt von einem Land. Sie reden dieselbe Sprache, beten in dieselbe Richtung, folgen derselben Religion und haben das getan. Dass es Imame gibt, die Ijtihad betreiben und Rechtsschulen etablieren und dass sich die Muslime in diesen Rechtsschulen sammeln, ist eine Gnade, die Allah Ta'ala nur der Gemeinde seines geliebten Propheten Muhammad a.s. bescherte. Einerseits erschuf Allah der Erhabene die Imame im Wissen und um die Glaubensgrundlagen und verhinderte damit, dass Irrgänger, Ketzer, Atheisten und Teufel unter den Menschen das Wissen bezüglich des Glaubens entstellen. Und andererseits bewahrte er seine Religion durch die Imame der Rechtsschulen vor Verfälschung. Da es im Christentum und im Judentum diesen Segen nicht gegeben hat, wurden diese Religionen verfälscht und zu einem Spielzeug gemacht. Gäbe es nicht die Gelehrten der Imame, wäre der Islam genauso verfälscht worden wie das Judentum und das Christentum auch. Das Judentum und das Christentum, also die einst wahren Religionen, diese waren doch auch von Allah. Wurden sie nicht verfälscht? Sie wurden verfälscht, obwohl sie genauso wahr waren. Dass es 400 Jahre nach dem Tod des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, keine profunden Gelehrten mehr gab, die in der Lage gewesen wären, den Ijtihad zu vollziehen, haben die Islamgelehrten in Übereinstimmung mitgeteilt. Jene, die heutzutage darauf bestehen, dass man Ijtihad betreiben müsse, weisen entweder einen Mangel an Verstand auf oder sind Religionsunkundige. Der große Gelehrte Jalaluddin al-Suyuti, gestorben 911 nach Hijra, 1505 nach Christus in Ägypten, rahimahullah, sagte, dass er den Rang des Ijtihad erreicht hätte. Gelehrte seiner Zeit stellten ihm dann eine Frage und sagten, dass zwei Antworten auf diese Frage überliefert seien und fragten, welche dieser Antworten die verlässlichere sei. Aber er konnte auf diese Frage nicht antworten. Er sagte, dass er schwer beschäftigt sei und deshalb keine Zeit für diese Frage aufbringen könne. Dabei war die Aufforderung an ihn lediglich die eines Ijtihads im Bereich der Fatwa, der den untersten Bereich der Ijtihad-Stufen bildet. Wenn sich ein profunder Gelehrter wie Imam al-Suyuti scheute, einen Ijtihad im Bereich der Fatwa zu vollziehen, wie anders als irrsinnig oder religionsunkundig soll man jene bezeichnen, die die Muslime zum absoluten Ijtihad, also zur höchsten Stufe des Ijtihad, also Urteilsfindung, aufrufen. Imam Ghazali, gestorben 505, also nur 500 Jahre nach unserem Propheten, 1111 nach Christus in Tus, rahimahullah, erklärt in seinem Werk Ihya'u Ulum ad-Din, dass es zu seiner Zeit keinen Mujtahid mehr gab. Wenn ein Muslim, der kein Mujtahid ist, einen authentischen Hadith vernimmt, darauf gehen wir ein anderes Mal ein. Ich denke, das bisher Ausgeführte ist bereits genug. Und ich denke, du hast das Thema verstanden. Du kannst diese Folge natürlich mehrmals anhören. Damit verfestigst du dein Verständnis. Hinterlass gerne ein Review für diese Podcast. Hinterlass 5 Sterne, falls du das noch nicht hast. Und ich habe die Reviews gelesen, die bereits hinterlegt wurden, die auf Apple Podcasts. Und ich sehe die Bewertungen auch auf Spotify. Allen, die das getan haben, ich danke euch. Ich danke euch aus ganzem Herzen. Das bedeutet mir die Welt. Betet für mich, euren Bruder. Ich bin eurer Dua bedürftig. Betet für mich. Ich brauche es für mein Diesseits und mein Jenseits. Inshallah, bis zum nächsten Mal. Ma salama. Salamu alaikum.